Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Auch ich möchte ganz herzlich zur Karfreitagsandacht begrüßen. Der Frühling ist voll im Gange. Wer von euch hat vielleicht in dieser Woche irgendwann mal über die blühenden Pflanzen gestaunt? Hast du dich vielleicht mal in die Sonne gesetzt und die, Handzeichen, sehr schön, ich war auch einer davon. Hast du dich vielleicht mal in die Sonne gesetzt und die Sonnenstrahlen im Gesicht genossen? Hast du dir dabei vielleicht die Frage gestellt, warum Gott das alles geschaffen hat? Was ist der Sinn dahinter, dass das alles so prachtvoll, wunderschön und vielseitig ist überhaupt? In Psalm 19 lesen wir, dass die ganze Schöpfung auf Gott hinweist. Sie zeigt uns Menschen, dass es Gott gibt. Hast du dir vielleicht schon mal die Frage gestellt, warum Gott den Menschen eigentlich erschaffen hat? Was der Sinn unserer Existenz ist? Wie hat Gott sich das Zusammenleben sozusagen mit den Menschen ursprünglich vorgestellt? Wir werden uns heute einen Abschnitt aus dem ersten Buch der Bibel anschauen und uns anschauen, wie Gott sich eben diese Beziehung mit uns Menschen vorgestellt hat. Wir werden uns anschauen, was die Beziehung beeinträchtigt hat. Und wir werden sehen, dass Gott bereits damals ankündigt, woran wir uns heute und an jedem Karfreitag erinnern. Wir werden uns anschauen, was Gott getan hat, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und zu Beginn möchte ich den heutigen Bibeltext lesen. 1. Mose 3, 1 bis 15. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß. Sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Und da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen ein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wie hat Gott sich die Beziehung zwischen ihm und uns vorgestellt? Vor dem heutigen Abschnitt, also in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches Moses, lesen wir, dass Gott Himmel und Erde und alles, was darauf lebt, nur durch sein Wort erschaffen hat. Somit ist auch der Mensch ein Geschöpf Gottes. Wir lesen dort, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist und Gott schaut den Mensch an und sagt: Das ist sehr gut. Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sein bedeutet, dass wir gewisse Eigenschaften und Fähigkeiten Gottes teilen. Nicht alle, manche hat nur er, aber bestimmte Eigenschaften teilen wir mit ihm. Wir Menschen sind beispielsweise lebendige Wesen. Wir sind denkend und reflektiert, manche mehr, manche weniger. Wir haben ein Gewissen und einen eigenen Willen. Kurz nach der Schöpfung waren Adam und Eva sozusagen im Vollbild dieser menschlichen Ebenbildlichkeit. Sie haben im Garten Eden in Harmonie mit Gott gelebt, in seiner direkten Gegenwart, in inniger Gemeinschaft mit ihm. Und so war die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen ursprünglich auch gedacht. Und so soll sie eigentlich auch sein. Gott hat uns geschaffen zu einer innigen und vertrauten Beziehung mit ihm. Wie diese innige und vertraute Beziehung eigentlich ausschauen soll, sehen wir anhand der Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist leben in vollkommenem Einklang miteinander. Die drei Teile der Dreieinigkeit haben überströmende Liebe füreinander. Jeder dient mit seinem Wesen dem anderen, ordnet sich dem anderen unter. Sie suchen gegenseitig die Herrlichkeit des anderen und erfreuen sich aneinander und übereinander. C.S. Lewis beschreibt die Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und dem Heiligen Geist als einen innigen Tanz. Jeder dreht sich um den anderen, alle lassen sich völlig aufeinander ein. Eine große Freude übereinander und an der Gemeinschaft miteinander, eine perfekte Harmonie. Und Gott möchte, dass wir Menschen an genau dieser perfekten Harmonie, an diesem wunderbaren Tanz teilhaben können. Gott uns erschaffen, damit auch wir uns mit unserem ganzen Sein um ihn drehen und in Gemeinschaft mit ihm sein können. Er hat uns erschaffen, damit wir nicht für uns leben, sondern damit wir für ihn leben, indem wir ihm dienen und ihn verherrlichen mit allem, was wir tun, weil genau das pure, echte Freude ist. Und Gott möchte, dass wir diese echte, pure Freude erleben können, indem wir mit ihm zusammen sind und erleben können und spüren können und sehen dürfen, wie genial er ist, wie liebevoll, wie geduldig und dass er stets unser Bestes im Sinn hat. Kurz nach der Erschaffung war die Beziehung zwischen Gott und den Menschen auch genau so, wie Gott sich die Beziehung vorgestellt hat. Aber wie ist es weitergegangen? Und dafür gehen wir zu unserem heutigen Bibeltext zurück. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Gott hat Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt. Im Garten Eden hat er perfekte Lebensbedingungen für Adam und Eva geschaffen. Den beiden hat es dort wirklich an absolut gar nichts gemangelt. Im Garten Eden hat Gott Adam und Eva auch alle Freiheiten gegeben, das, was er erschaffen hat, zu genießen. Nur von einem einzigen Baum durften sie nicht essen. Wir lesen, dass kurze Zeit später Adam und Eva aber genau von diesem Baum essen. Im Text wird beschrieben, dass die Schlange, der Teufel, Eva auf ganz listige Art und Weise verführt und die Worte Gottes verdreht. Der Teufel sät eben, wie gesagt, Misstrauen und Zweifel. Das hat John Mark Funkhaus in der Predigt, die er vor kurzem bei uns gehalten hat, sehr, sehr einprägsam dargestellt. Meint Gott es wirklich bedingungslos gut mit euch? Verheimlicht euch Gott irgendetwas? Will Gott vielleicht nicht, dass ihr so mächtig seid, wie er es ist? Die Zweifel haben Adam und Eva übermannt und sie haben von dem Baum gegessen. Sie haben gegen die einzige Regel, die Gott ihnen gegeben hat, nach kurzer Zeit verstoßen. Eigentlich waren sie geschaffen zu inniger Gemeinschaft mit Gott. Sie waren geschaffen dazu, die perfekte Harmonie mit Gott zu genießen. Aber sie entscheiden sich ganz bewusst dazu, gegen den Willen Gottes zu handeln. Sie haben angezweifelt, dass Gott es bedingungslos gut mit ihnen meint. Sie haben Angst gehabt, dass sie zu kurz kommen könnten. Sie haben ihr Herz von Gott abgewendet. Die Bibel spricht von Sünde, wenn Leute ihr Herz von Gott abwenden und gegen seine Gebote verstoßen. Die Folge davon, dass Adam und Eva sündigen und ihr Herz von Gott abwenden, die ist gravierend. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. In Vers 7 steht, dass Adam und Eva die Augen geöffnet werden. Sie erkennen sofort, da ist etwas, das zwischen ihnen und Gott steht. Sie erkennen ihre eigene Unvollkommenheit. Sie erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Unmittelbar, nachdem sie von dem verbotenen Baum gegessen haben, empfinden sie Schuld und sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie spüren, da ist jetzt irgendwas zwischen ihnen und Gott, das die wunderbare Gemeinschaft stört. Sie merken, das, wozu sie eigentlich geschaffen sind, können sie jetzt nicht mehr tun. Sie können nicht mehr in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott leben, wie sie es zuvor getan haben. In Vers 8 lesen wir, dass sie voller Scham und Schuld sich vor Gott verstecken. Zuvor war da eine innige Gemeinschaft mit Gott, jetzt ist da Scham, Schuld und Verstecken. Durch die Sünde entsteht ein tiefer Graben zwischen Gott und den Menschen. Und es entsteht nicht nur ein tiefer Graben zwischen Gott und den Menschen, sondern auch die Beziehung zwischen den Menschen verändert sich. Als Gott Adam mit dem Ungehorsam konfrontiert, beschuldigt dieser in Vers 12 sofort seine Frau. Zuvor waren Adam und Eva ein Fleisch und lebten in einer harmonischen Beziehung miteinander. Jetzt sieht Adam seine Frau nicht mehr als einen Teil von sich an, sondern er sieht Eva und sich als zwei eigenständige Individuen, die für Handeln selbst verantwortlich sind. Und es kommt noch schlimmer. Adam lässt seine Frau auf gut Deutsch völlig rein. Er beschuldigt sie und nimmt das billigend in Kauf, dass sie eventuell Konsequenzen fürchten müsste, nur um seine eigene Haut zu retten. Mit dem Sündenfall entsteht ein Bruch zwischen Gott und den Menschen und es passiert ein Bruch in den Beziehungen zwischen den Menschen. Und die Konsequenz von diesem Bruch lesen wir in den Versen 23 und 24. So schickt denn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott schickt Adam und Eva aus dem Garten Eden. Er schickt Adam und Eva aus der direkten Gemeinschaft mit ihm weg. Nicht, weil Gott wie ein trotziges Kind signalisieren möchte, ihr seid nicht mehr meine besten Freunde, sondern weil es Adam und Eva nicht mehr möglich gewesen wäre, die direkte Gegenwart in der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes zu ertragen. Und weil Gott in seiner Gegenwart nichts Unheiliges, keine Sünde ertragen kann. In Habakuk 1,13 lesen wir, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wir sehen hier in 1. Mose 3 ganz, ganz deutlich, Sünde führt immer zur Trennung von Gott. Sünde führt immer zur Trennung von Gott. Wie schaut unsere Beziehung zu Gott aus? Gott hat nicht nur Adam und Eva, sondern alle Menschen, also auch dich und mich dazu geschaffen, in einer perfekten Beziehung mit ihm zu leben. Damit das möglich ist, müssten wir ihn lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und ganzer Kraft. Wenn wir ihn vollkommen lieben würden, würden wir ihm vollkommen gehorchen. Aber Gott möchte auch, dass wir mit unseren Mitmenschen in einer perfekten Beziehung leben und uns einander bedingungslos lieben. In Matthäus 22 sagt Jesus, dass das höchste Gebot ist, dass wir Gott und unsere Mitmenschen lieben sollen. Liebst du deine Mitmenschen vollkommen? Tust du allen Menschen in deinem Umfeld andauernd und ohne Ausnahme selbstlos Gutes? Tust du auch denen Gutes, die du nicht so gerne magst? Tust du auch dann Gutes, wenn du langfristig keinen eigenen Vorteil siehst? Kommt es vor, dass du andere Menschen verletzt, indem du sie beleidigst oder demütigst? Denkst du manchmal schlecht über andere Personen und teilst deine negativen Gedanken mit anderen Menschen? Benutzt du andere Menschen zu deinem eigenen Vorteil? Ich glaube, ich habe mich allein in dieser Woche in all diesen Punkten schuldig gemacht. Wie ist es mit Gott? Liebst du ihn vollkommen? Gehorchst du ihm vollkommen? Ist es dir überhaupt ein Anliegen, ihm zu gehorchen? Oder versuchst du vielleicht gewisse Bereiche vor ihm zu verstecken, so wie sich Adam und Eva vor ihm versteckt haben? Kannst du dir vorstellen, deine eigenen Wünsche und Begierden seinem Willen unterzuordnen? Glaubst du, dass Gott es bedingungslos gut mit dir meint? Und glaubst du, dass nur in einer innigen Beziehung mit ihm echte, pure Freude zu finden ist? Oder suchst du deine Freude und Erfüllung vielleicht woanders? Der Papa, also der Gerhard, hat vor kurzem in einer Predigt die Frage gestellt, wofür lebst du eigentlich? Und man sitzt da im Gottesdienstsaal, die Frage wird gestellt und man weiß automatisch, was eigentlich die richtige Antwort sein sollte. Aber mir hat die Frage diesmal echt sehr beschäftigt und je länger ich ehrlich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich echt klar bemerkt, dass mir andere Dinge immer wieder deutlich wichtiger sind und mir andere Dinge oftmals deutlich mehr Freude bereiten als eine innige Beziehung zu meinem Gott. Mein Leben und mein Alltag sind sehr wenig auf eine innige Beziehung zu Gott ausgerichtet. In mir ist eine tiefe Sehnsucht nach Erfolg, Erfüllung, Genuss und Gemütlichkeit. Und ich möchte im Überfluss leben, erfolgreich sein, Anerkennung bekommen und ja nicht zu kurz kommen. Und ich zweifle auch immer wieder daran, dass nur in einer innigen Beziehung zu ihm echte, pure Freude zu finden ist. Geht es dir vielleicht ähnlich? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dir geht es ähnlich. Warum? Weil wir alle das gleiche Herzensproblem haben. Wir alle lieben Gott nicht so, wie er sich das eigentlich gedacht hat. Und deswegen sind auch wir Sünder und Sünderinnen und können gleich wie Adam und Eva nicht in der Gegenwart Gottes sein. Wir können nicht das tun, wozu wir eigentlich geschaffen sind. In inniger Beziehung mit ihm leben und ihn verherrlichen. Zwischen ihm und uns ist ein tiefer Graben, den wir selbst nicht überwinden können. Wir brauchen also jemanden, der diesen Graben für uns überwinden kann. Und in unserem heutigen Bibeltext lesen wir in Vers 15, dass es jemanden geben wird, der das tun kann, beziehungsweise bereits getan hat. Es wird jemand kommen, der die Sünde für immer besiegen wird, beziehungsweise jemanden, der die Sünde schon besiegt hat. Dieser Vers ist die erste Prophezeiung, die auf Jesus hindeutet. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und meinem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott kündigt an, dass ein Same Evas, also ein Nachkomme Evas, ein Mensch aus Fleisch und Blut, die Feindschaft mit der Schlange beenden wird. Wie gesagt, weist diese Prophezeiung auf Jesus hin. Er wird dieser eine Nachkomme sein, beziehungsweise er ist dieser eine Nachkomme gewesen. Jesus, Gottes Sohn, wurde Mensch und lebte auf der Erde mit derselben menschlichen Natur, wie wir sie gehabt haben. Aber Jesus hat sein Leben vollkommen anders gelebt. Jesus hat Gott und alle Menschen vollkommen geliebt, hat sie mehr geliebt als sich selbst. Und Jesus hat ein vollkommen gehorsames Leben geführt. Er hat immer den Willen des Vaters im Himmel getan. Und weil Jesus ohne Sünde geblieben ist, ist er derjenige, der den Fluch der Sünde und den damit verbundenen Fluch des Todes endgültig aufheben kann. Weil er ohne Sünde geblieben ist, kann er der Schlange den Kopf zertreten, die Feindschaft beenden und als Sieger hervorgehen. Jesus hat den Sieg für uns errungen. Nur durch sein stellvertretendes Opfer können wir eines Tages wieder in inniger, ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Und zwar dann, wenn wir Jesus als Herrn und Retter annehmen, dann wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet und unsere Ungerechtigkeit wird ihm übergeben. Aber wir lesen in Vers 15 nicht nur von einem glorreichen Triumph und von unserer Errettung, sondern wir lesen auch von einer Verletzung, die passieren sollte. Die Schlange sollte dem Samen Evas in die Ferse stechen. Der Sieg, den Jesus errungen hat, der war teuer erkauft. Der Preis für den Sieg war ein massiver Schmerz. Aber was genau war dieser Schmerz eigentlich? Jesus wurde vom Hohen Rat der Juden zum Tode verurteilt und er wurde den Römern übergeben. Die Römer haben ihn gedemütigt, gefoltert und hingerichtet, indem sie ihn vollkommen nackt an ein Kreuz geschlagen haben. Das war damals die schlimmste und erniedrigendste und schmerzhafteste Form des Todes. Doch die körperlichen und seelischen Misshandlungen, das war nicht der größte Schmerz, den Jesus erlebt hat. Das war nicht der Stich in die Ferse, von dem wir in 1. Mose 3,15 lesen. Der eigentliche Schmerz war was ganz was anderes. Denn am Kreuz hat Jesus nicht geschrien, ich ertrage diese Demütigung nicht länger. Mir wird großes Unrecht zugefügt. Meine Arme, meine Beine, ich bekomme keine Luft. Wir lesen in Matthäus, aber von der 6. Stunde an kam eine große Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den Stunden, die normalerweise die hellsten Stunden des Tages sind, herrscht absolute Finsternis. Von 12 bis 15 Uhr war stockfinster. Jesus hängt am Kreuz und erleidet den größten Schmerz in absoluter Finsternis. Er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war sein Schmerz. Am Kreuz hat sich Jesus von Gott Vater und dem Heiligen Geist vollkommen verlassen gefühlt. Die perfekte Harmonie, von der wir vorher gehört haben, in der Beziehung mit Gott Vater und dem Geist war nicht mehr da. Jesus hat aufgrund der Finsternis nicht einmal den Trost gehabt, die Schöpfung anschauen zu können, die auf Gott hindeutet. Er hängt ganz allein und verlassen von seinem Vater, nackt und durchbohrt in absoluter Finsternis an diesem Kreuz und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus am Kreuz erlebt hat und was er am Kreuz getragen hat, das ist der Preis der Sünde. Aber es ist nicht der Preis seiner Sünde, er hatte keine. Es ist der Preis unserer Sünde, deiner und meiner. Es ist der Preis unserer Lieblosigkeit. Gründelmoment. Weil Sünde und Lieblosigkeit führen immer zur vollkommenen Trennung von Gott. Und das ist die gerechte Konsequenz, die wir eigentlich haben müssten. Ewiges Getrenntsein von Gott. Aber am Kreuz nimmt Jesus deine und meine Schuld auf sich. Er nimmt die Trennung von Gott auf sich, damit wir sie in Ewigkeit nicht ertragen müssen. Deine letzten Worte sind, es ist vollbracht, das kann auch mit, es ist bezahlt übersetzt werden. Und das ist genau das, was Jesus getan hat und woran wir uns am Karfreitag erinnern. Wir erinnern uns an 3 Stunden absolute Finsternis, in denen Jesus die vollkommene Trennung von Gott erlebt hat, damit du und ich sie nicht erleben müssen. Wir erinnern uns an den Stich in die Ferse, den unendlichen Schmerz, den Jesus am Kreuz ertragen hat für dich und mich. Durch Jesu Opfer können wir eines Tages, danke, Dankeschön. Durch Jesu Opfer können wir eines Tages wieder das tun, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Wenn wir Jesus als Herrn und Retter annehmen, dann stellt Gott die Beziehung, dann stellt Jesus die Beziehung mit Gott wieder her. Er macht ewige, innige Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Wenn wir ihn als Herrn und Retter annehmen, werden wir eines Tages wieder in der direkten Gegenwart Gottes leben können, ihn loben und preisen, ewig und für immer. Wir müssen den unendlichen Schmerz der Trennung von Gott nicht erleben, dank dem Opfer unseres Erlösers Jesus Christus. Darf ich am Ende noch was fragen? Also das ist eigentlich eine hypothetische Frage, ich werde sowieso fragen. Aber Jesu größter Schmerz ist die Trennung von Gott. Ist es für dich ein Schmerz, wenn du dein Herz von ihm abwendest? Hast du manchmal Zweifel, dass Gott es bedingungslos gut mit dir meinen könnte? Dann erinnere dich dran, woran wir uns am Karfreitag erinnern. Gott Sohn wird Mensch, gibt sein Leben für dich hin. Vertrau ihm, gib ihm dein Leben und komm zu ihm. In Johannes 15,13 steht: Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wie reagierst du auf dieses Opfer? Und was bedeutet dir diese unfassbare Liebe? Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Opfer. Danke für deine unendliche Liebe. Danke, dass du den unendlichen Schmerz der Trennung von Gott ertragen hast und auf dich genommen hast, damit wir ihn in Ewigkeit nicht erleben müssen. Amen.